Kapitel 3 Der Mensch sucht Gott. Der Hahn krähte, als die ersten Sonnenstrahlen die Dunkelheit durchbrachen, und mit ihm fingen die Vögel an, ihre Lieder zu singen und fröhlich den neuen Tag zu begrüßen. Abid drehte sich im Bett auf die Seite, richtete sich auf, ließ seine Füße den Boden berühren und erhob sich. Ein neuer Tag begann und er freute sich auf die Dinge, die heute vor ihm lagen. Sobald er angekleidet wäre, würde er sich mit einem Kaffee stärken und auf die Händler warten, die auf der Suche nach seltenen Antiquitäten bei ihm vorbeischauten. Dass es bei ihm Schätze aus der ganzen Welt zu kaufen gab, hatte sich inzwischen bis in die entferntesten Städte herumgesprochen, und so klopften jeden Tag gewiefte Kaufleute und Kunden an seine Tür. Dadurch lernte Abid die unterschiedlichsten Menschen kennen. In seinem Haus wurde gehandelt und gefeilscht. Es ging hoch her, aber meistens wurde man sich einig. Umhüllt von seinem langen Mantel und den Kopf durch ein Tuch geschützt, ging er zur Küche. »Morgen, Vater!« Hamide hatte bereits das Feuer im Ofen entzündet, auf dem Herd kochte Wasser und der Duft von Hirse erfüllte den Raum. »Hallo, Liebstes«, antwortete Abid auf die Begrüßung seiner Tochter. Mit einem Lächeln drehte sich Hamide zu ihm und reichte ihm eine Tasse. »Hier ist dein Mokka.« Abid liebte den Mokka am Morgen. Das koffeinhaltige Getränk gehörte zu seinem Leben wie die Reisen in ferne Länder. Auf dem Weg zu seinem Schreibtisch hob Abid bedächtig die Tasse und schlürfte an seinem Kaffee. Vielleicht fand sich in der einfachen Tatsache des Trinkens auch ein Beweis für Gott. Kinder werden mit einem Saugreflex geboren, doch der Durst des Babys nach Nahrung ergibt nur Sinn, wenn es auch etwas gibt, was diesen Hunger stillt, dachte Abid. Wenn der Mensch mehr ist als reine Materie. Wenn der Mensch aus Körper, Seele und Geist besteht, dann muss es auch etwas geben, was die Sehnsucht der Seele stillt. Bei Abid waren es die Reisen. Andere versuchten, den Hunger ihrer Seele durch Anerkennung, Arbeit oder Beziehungen zu stillen. Sie suchten den Sinn in der Selbstverwirklichung, in der Gemeinschaft mit anderen oder dem Einsatz für eine große Sache. Viele strebten nach Bedeutung. Und andere fanden ihren Sinn in der Selbstaufgabe ihres Lebens. Durch die Diskussion mit seinen Kunden hatte Abid realisiert, dass dieser selbst geschaffene Sinn oft brüchig war. Wie bei ihm und seiner Wanderschaft fanden die Menschen bei all ihrer Tätigkeit nicht zur Ruhe. Der Sinn, den sie suchten, rann ihnen wie Sand durch die Finger. So unterschiedlich diese Lebensentwürfe und der Kampf um ein sinnvolles Leben auch waren, alle hatten eins gemeinsam. Sie handelten nach dem Gedanken von Nietzsche, der sagte, dass wir uns den Sinn des Lebens selbst erschaffen müssen, weil es nach Nietzsches Auffassung keinen Gott gab. Denn Gott hatte keinen Raum mehr in der modernen Welt. Er war aus dem Denken verbannt, aus den Städten verschwunden und in den Reden der Mächtigen fand er nur noch selten einen Platz. »Hast du meine schwarze Schreibfeder gesehen?«, fragte Abid, ohne den Blick von seinem Schreibtisch zu wenden. Verdrossen musterte er das Chaos auf der Tischplatte. Während Abid einzelne Bücher zur Seite räumte und Schmierzettel betrachtete, wurde ihm bewusst, dass er einen langen Tag vor sich hatte. »Du wirst langsam immer schusseliger«, flachste Hamide und reichte ihrem Vater die Brille. »Wo war sie denn diesmal?«, sagte Abid und bedankte sich mit einem freundlichen Lächeln. »Auf dem Fenstersims in der Küche.« Mit diesen Worten wandte sich Hamide ab und verschwand lautlos aus dem Haus. Fast schon ängstlich betrachtete Abid die wirren Fragen auf einem seiner Schmierzettel. Was bedeutet Sinn? Wie kann er entstehen? Wo ist er zu finden? Das waren die kurzen Sätze gewesen, die er sich die letzten Wochen notiert hatte und über die er fortwährend grübelte. Vielleicht könnte er Gedankengänge finden, die eine Verbindung zwischen Gott und dem Sinn des Lebens eröffneten. Dabei war er bei weitem nicht der Erste, der versuchte, Linien zwischen Gott, der Welt, Menschen und dem Sinn zu zeichnen. Lange vor Nietzsche hatte der griechische Philosoph Platon darüber nachgedacht, was denn der Sinn der Dinge sein könnte. Er kam dabei zu dem Schluss, dass die einzelnen Dinge keinen Sinn ergaben, wenn es nichts Universelles, keine absolute Idee der Dinge gab. Diese absolute, höchste Idee, die zu denken möglich war, war ein allmächtiger und allgegenwärtiger Gott. Doch hatte Abid bei seinen Forschungen zu Platon keine praktikable Lösung entdeckt, wie diese höchstmögliche Idee, Gott, einen Einfluss auf den Einzelnen haben sollte. Es blieb alles so abstrakt. Nahezu mutlos griff Abid nach einem der Philosophiebücher auf seinem Tisch. Philosophen und Theologen kämpften um Erkenntnis und suchten die Antwort nach dem Sinn. Dabei bauten die Philosophen aufeinander auf, überdachten oder verwarfen die Gedanken ihrer Vorgänger und versuchten, die Strömungen ihrer Zeit zu hinterfragen. Einer dieser Philosophen, der ebenfalls auf die Fragen nach dem Sinn eine Antwort suchte, war Søren Kierkegaard. Er dachte und lebte in Dänemark. Und etwa 20 Jahre vor seiner Geburt hatte die Französische Revolution die Gedankenwelt und die Kultur Europas für immer verändert. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit waren die Begriffe, die seit 1789 durch Europa halten. Alte Fesseln waren für immer abgelegt und der Mensch durfte eigenständig handeln und denken. Kierkegaard betrachtete seine Zeitgenossen zu Beginn des 19. Jahrhunderts und beobachtete dabei, dass die Vernunft anscheinend immer zum Pessimismus führte. Dank der Französischen Revolution war der Mensch befreit und keiner gab einem mehr vor, was er zu denken und zu glauben hatte. Kierkegaard folgerte: Wenn wir diese Welt und das Leben der Menschen mit reinem Verstand betrachten, dann ergibt es keinen Sinn, denn es führt zu nichts und kann einen verzweifeln lassen. Kierkegaard kam zu dem gleichen Schluss wie König Salomo aus der Bibel. König Salomo hielt seine Gedanken für alle Zeiten in dem Buch Prediger fest, das ein Teil der Weisheitsliteratur der Bibel ist. Salomo führte seine pessimistischen Gedanken allerdings nicht auf die Vernunft zurück, sondern für ihn war alles auf der Welt sinnlos, da der Mensch sterben muss. Dieses unausweichliche Ende raubte dem Dasein den Sinn. Kierkegaard, König Salomo und auch Platon gelangten zu dem gleichen Ergebnis. Der Sinn muss auf einer höheren Ebene liegen, in einem Bereich, den wir mit unserer Vernunft nicht entschlüsseln können. Vermutlich hätte Kierkegaard sogar dem Kirchenvater Augustinus zugestimmt. Dieser hatte den Sinn des Lebens in Gott gefunden und diese Erkenntnis in folgendem Satz ausgedrückt: Zu dir hin hast du uns erschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es zur Ruhe kommt in dir. Ein Sinn im Hier und Jetzt war möglich. Der Mensch war nicht gezwungen, sich der deprimierenden Aussage des Nobelpreisträgers Albert Camus hinzugeben, der meinte: Der Mensch muss lernen, die Sinnlosigkeit zu ertragen. Nachdenklich packte Abid den Stapel mit philosophischen Büchern und sortierte ihn gewissenhaft an die entsprechenden Plätze in seinem Bücherregal. Er könnte noch andere Philosophen betrachten und die Essenz ihrer Gedanken bündeln, doch hatte er durch die unterschiedlichen Sichtweisen schon entscheidende Anstöße erhalten, um sein eigenes Modell zur Frage nach dem Sinn darauf aufzubauen. Von seinem Bücherregal wanderte sein Blick zu einem großen Wandbild, das er einst aus Südamerika mitgebracht hatte. Das Bild war schön, und es erinnerte ihn an die abenteuerlichste Seereise, die er je erlebt hatte. Mit Hilfe des Spiegelsextanten, dem Polarstern und dem Stand der Sonne hatte er sich allein durch den wilden Atlantik bis zur Küste Brasiliens navigiert. Damals war er noch voller Energie und Tatendrang. Und kaum eine seiner Reisen war auch nur annähernd so gefährlich wie diese Überfahrt. Damals hatte er in der Nacht die Sterne bewundert und tagsüber die Wellen, wie sie sich in der endlosen Weite des Meers verliefen. Wenn die Menschen verzweifelt nach einem Sinn suchten, dann lag dies für Abid daran, dass der Mensch für sein Leben weder einen Sextanten hatte, der ihm die Richtung vorgab, noch einen Polarstern oder die Sonne, die ihm zur Orientierung halfen. Es gab keine Instrumente, Messwerte oder Tabellen, die einem Richtung und Sinn vorgaben. Wie auch? Der Begriff Sinn war eine nicht zu definierende Größe. Wenn der Sinn jedoch keine messbare Größe und Einheit darstellte, dann musste der Sinn vielmehr eine Richtung sein, in die man sich bewegte. Doch dazu musste es wiederum ein Ziel geben, auf das der Mensch bei seiner Suche nach dem Sinn zusteuerte. Durch die Ausrichtung auf den christlichen Gott und das Leben mit diesem konnte der Mensch Sinn erfahren. Davon war Abid überzeugt. Der Sinn ergab sich dann aus einer Kombination aus Richtung und Ziel. Wer die Richtung und das Ziel seines Lebens fand, dessen Zustand änderte sich. Auf einmal ergab auch das Hier und Jetzt einen Sinn. Dieser Gedanke war nicht revolutionär und dennoch wie ein Türöffner hin zu einer möglichen Lösung. Ein Baustein, der helfen konnte, dem Sinn auf die Spur zu kommen. Südamerika. Das Land, das er vor vielen Jahren bereist hatte, war ein Land von berauschender Schönheit. Von Peru über die Anden bis zu den Falklandinseln gab es unendlich viel zu entdecken. Und immer wieder war Abid auf Werkzeuge, Instrumente oder auch Erfindungen gestoßen, die für ihn keinen Sinn ergaben. In seinen Händen waren die Dinge der Indios und Ureinwohner nutzlose Objekte. Doch sobald der jeweilige Besitzer ihm erklärte, wozu diese Gegenstände da waren, konnte er sie gebrauchen. Daraus ergab sich für Abid ein weiteres Indiz, dass der Mensch seinen Sinn bei Gott fand. Wenn Gott sagte: Ich kannte dich, bevor du geboren wurdest, du bist mein geliebtes Kind, dann war es Gott, der den Menschen helfen konnte, herauszufinden, wozu ihr Leben gedacht war.
Auf einmal sprudelten Abids Gedanken nur so. Denn auch wenn die Urgeschichte über die Schöpfung und das Leben der Menschen mit Gott im Paradies nur einen sehr kleinen Teil der Bibel ausmachten, waren bestimmt auch dort Hinweise auf den Sinn zu finden.
Bebauen und bewahren, Gemeinschaft, Arbeit und Ruhe und die Gegenwart Gottes waren die Begriffe, die Abid sofort einfielen. Es gab Zustand, Richtung und Ziel im Garten Eden. Vor der Trennung zwischen Gott und Mensch führte der Mensch ein sinnerfülltes Leben. Davon war Abid überzeugt. Im Paradies war die Arbeit etwas Sinnstiftendes, aber nur im Zusammenspiel mit der Ruhe am siebten Tag. Arbeit ergab Sinn, aber nur, wenn sie dabei half, die Welt zu bebauen und zu bewahren, und nicht, wenn es darum ging, sie zu plündern und zu zerstören. Alles lag in dem fast nicht zu begreifenden Zusammenspiel zwischen Freiheit des Lebens und Führung durch Gott. Im Christentum lag der Sinn damit nicht wie bei vielen Religionen des fernen Ostens in einer Entleerung des eigenen Selbst, sondern in einem Verstehen und Begreifen der eigenen Person. Der Sinn lag darin, dass der Mensch Verantwortung für sich selbst, seine Nächsten und die Welt, in der er lebte, übernahm. Und insbesondere in einer Beziehung zu dem, der diese geschaffen und den Menschen gewollt hatte. In der Anbetung Gottes. In der Anbetung Gottes eröffnete sich dem Menschen die tiefste Wahrheit über seine Existenz. In der Gemeinschaft mit Gott erkannte der Mensch, wer er wirklich war. Dessen war sich Abid sicher. Schnell schlug er in etwa die Mitte seiner Bibel auf und überflog das Buch der Psalmen. Anbetung Gottes in wohlklingenden Worten. Menschen richteten ihre Gedanken auf Gott aus. Und im Vertrauen auf Gott und der Anbetung des ewigen Schöpfers ergab ihr Leben Sinn. Und noch etwas fiel Abid beim Studieren der Psalmen auf. Vielleicht konnte es hilfreich sein, dem Sinn des Lebens auf die Spur zu kommen, wenn man darüber nachdachte, welchen Zustand ein Mensch sich erhoffte, wenn er sinnvoll lebte. Vermutlich war es ein Leben im Einklang mit sich und der Umwelt. Ein Leben, in dem man sich nicht getrieben fühlte, sondern mit dem Jetzt zufrieden war. Der Mensch wollte zur Ruhe finden. Und war Ruhe nicht eines der großen Versprechen, die Gott den Menschen gab, wenn sie sich in ihrem Leben auf ihn verließen? Wenn es einen persönlichen Gott gab, kein fernes, abstraktes Wesen, dann konnte dieser Gott, der außerhalb von Raum und Zeit existierte, der selbst nicht geschaffen wurde, sondern immer war und ist, der Zugang zu dem Sinn des Lebens sein. Der Mensch war nicht gezwungen, an eine nicht zu definierende Macht und Kraft zu glauben, sondern er konnte an den Gott glauben, der sich in der Geschichte der Welt offenbart hatte, an den Gott Vater und seinen Sohn Jesus Christus. »Hast du einen Moment Zeit? Abid, könntest du uns mal kurz zur Hand gehen?« Erschrocken löste sich Abid von den Schriften und Büchern vor ihm und drehte sich zur Tür. Er war anscheinend so in seiner Gedankenwelt verschwunden, dass ihm entgangen war, wie zwei seiner Nachbarn sein Haus betreten hatten. »Wir müssen ein paar Schafe umtreiben. Könntest du sie daran hindern, dass sie ausbüchsen?«
»Gerne. Ein wenig frische Luft kann mir ohnehin nicht schaden.«
Abid kannte Aram und Burak, die ihn aus seinen Gedanken gerissen hatten, schon fast sein ganzes Leben. und als sie gemeinsam eine kleine Schafherde von einem Weideplatz zum nächsten trieben, merkte er, dass er in seinen Schlussfolgerungen zu hart war. »Liebt ihr eure Arbeit?«
»Für mich gibt es nichts Schöneres«, erwiderte Aram prompt auf Abids Frage, und mit strahlenden Augen klopfte er einem Schaf freundschaftlich auf den Hals.
Den Menschen kollektiv abzusprechen, dass sie ein sinnloses Leben führen, ist zu hart und schlichtweg falsch, dachte Abid. Auch der Einsatz für Gerechtigkeit und seine Nächsten oder ein Leben für die Wissenschaft war sinnvoll. Gott würde einem diese Dinge bestimmt auch nicht wegnehmen, sondern heiligen. Er würde sie zu seiner Ehre und für seine Welt gebrauchen. Auch wenn Menschen ein sinnvolles Leben führten, hatte der Sinn, den sie sich selbst schufen, allerdings oft nicht die Kraft, den Krisen und Herausforderungen des Lebens standzuhalten, befürchtete Abid. Er schenkte keinen Horizont, der über das Hier und Jetzt hinausreichte.
»Heute kommt er wieder«,
jubelte Hamide, als Abid nach seinem Einsatz bei der Schafherde seine Wohnungstür öffnete und in das Haus eintrat. Einen kurzen Moment musste Abid überlegen, worüber seine Tochter gerade sprach, aber dann wurde es ihm klar. Nun verstand er auch, warum sie heute ihr bestes Gewand trug und der kostbarste Schleier ihr Haar bedeckte. Heute war es soweit. Nadim kam von seiner Reise zurück. Und wie immer konnte sie diesen Tag kaum erwarten. Nachdem Abid, Nadim und Hamide gemeinsam aus dem Zweistromland wieder in ihre Heimat gelangt waren, wohnten sie alle zusammen in dem kleinen Dorf nahe Baku. Am Anfang waren Nadim und Abid noch zu zweit auf die Suche nach neuen Schätzen für das Antiquariat gegangen, aber im Laufe der Jahre wurden die Reisen für Abid wegen seines fortschreitenden Alters immer beschwerlicher. Und so war es nun nur noch Nadim, der in ferne Länder zog und von dort die interessantesten Dinge mitbrachte. Vielleicht wurde er ja aufgehalten und es dauert noch einige Tage, bis er wieder an die Tür klopft, versuchte Abid, Hamides Enthusiasmus zu dämpfen, denn er wollte nicht, dass ihre Enttäuschung allzu groß war, falls ihr Liebster doch noch einige Tage auf sich warten ließ.
»Er kommt heute, ich kann es spüren«,
lautete Hamides störrische Antwort, und nahezu trotzig stellte sie zwei Platten mit Frühstück für sie bereit. Es gab eigentlich nichts, was Abid darauf erwidern konnte. Vielleicht müsste er seine Tochter heute Abend tröstend in die Arme nehmen, und morgen würde sie dann wieder mit ihren besten Sachen am Fenster stehen und sehnsüchtig warten. So saßen sie schweigend zusammen, und jeder aß sein Frühstück. Gerade wollte Abid die Stille durchbrechen, als beide hörten, wie sich erneut die Tür öffnete und eine Stimme sanft und zärtlich nach Hamide rief. Mit der ersten Silbe ihres Namens ließ Hamide ihr Essen fallen, sprang auf und rannte zur Tür. Nach einigen Sekunden erhob sich auch Abid von seinem Platz und schaute zu seiner Tochter und zu seinem Schwiegersohn herüber. Abid trat einen Schritt heran.
»Schön, dich wiederzusehen«, sagte er und öffnete seine Arme.
Zögernd lösten sich die Liebenden voneinander und Nadim begrüßte seinen Schwiegervater.
»Gut, dass du wieder da bist«, sagte Abid. »Und ich habe uns viel mitgebracht«, erwiderte Nadim auf die freundliche Begrüßung.
»Dann komm, lass uns die Pferde abladen und schauen, was du alles entdeckt hast«,
sagte Hamide und eilte zur Tür hinaus. Sie wusste, dass sie ihren Liebsten nur für sich hatte, wenn die Kostbarkeiten seiner Reise abgeladen und verstaut wären.
»Kommt, helft mir, anstatt zu erzählen«,
trieb Hamide Nadim und Abid an, sie in ihrer Arbeit zu unterstützen, und betrat bereits mit einem neuen Gemälde unter dem Arm den Innenraum des Hauses. Für einen Fremden mochte der Verkaufsraum unübersichtlich wirken, aber Abid hatte ein System. Es gab eine Nische mit den Neuerungen aus Europa, Fundstücke aus Asien und antike Dinge aus vergangenen Zeiten. Seit den grausamen Weltkriegen war viel passiert, und wer die richtigen Ecken in seinem Laden kannte, der konnte hier der Geschichte bis zum heutigen Tag auf die Spur kommen.
»Das hier ist etwas ganz Besonderes.«
In seinen Fingern hielt Nadim ein seltsames Gerät. Etwas, was sein Schwiegervater mit Sicherheit noch nie zuvor gesehen hatte.
»In Europa erfinden die Menschen immer mehr Dinge. Bei jeder Reise stoße ich auf etwas, was ich noch nicht kenne.«
Diese seltsame Apparatur, die Nadim inzwischen auf einen Tisch gestellt hatte, bestand aus einem länglichen silbernen Arm, etwas, was wie ein Teller aussah, und einem großen metallenen Trichter, der mit alledem verbunden war.
»Was ist das?«
fragte Abid und strich mit seiner Hand darüber.
Allein kann es nicht viel. Aber warte einmal ab, was gleich passiert.
Im Hinausgehen redete Nadim weiter und sprudelte förmlich über vor Begeisterung über seine Errungenschaften.
Ich habe es in Berlin erworben. Und dort nennen sie es einen Plattenspieler.
Du musst nun nicht mehr zu Konzerten, um der Musik zu lauschen. Noch verstand Abid nicht, wie das gehen sollte.
Wie sollte aus diesem Gerät Musik erklingen?
Es hatte doch weder Saiten noch Tasten zum Spielen. Aber wenn Nadim dies sagte, dann sollte es stimmen, auch wenn Abid es noch nicht verstand.
Dies hier sind Platten. Auf ihnen ist die Musik.
Behutsam zog Nadim eine dünne schwarze Scheibe mit Rillen aus einer Papierhülle, legte diese auf den Teller, setzte den silbernen Arm darauf ab und drehte langsam an der Scheibe.
Hamide, die in diesem Augenblick mit bepackten Armen das Zimmer betrat, hätte vor Schreck über die unerwarteten Töne fast eine kleine Steintafel und einen Tonkrug fallen lassen. Im gleichen Moment öffnete sich der Mund ihres Vaters und seine Augen folgten der Scheibe, wie diese sich drehte.
»Das ist ja wunderbar, genial, fantastisch!«
Ein neuer Schatz für sein Lager. Ein Juwel, den es in dieser Ecke der Welt bisher nicht gab.
»Und welches Stück höre ich da?«
fragte Abid, dessen Ohren den vollen Stimmen, den Streichern und Geigen lauschten. »Es heißt, O Ewigkeit, du Donnerwort!« Ein Johann Sebastian Bach hat es komponiert. Durch seine Reisen sprach Abid viele Sprachen und er verstand, was diese Worte bedeuteten. Auch wenn das Orchester nicht hier war, spiegelten die vollen Töne und die Kraft der Instrumente dennoch den Inhalt des Stückes wider. Der Mensch und seine Sehnsucht nach dem wahren Leben, dem Sinn und der Ewigkeit. Die Hoffnung auf Unsterblichkeit war eine nahezu unveränderbare und ständige Größe im Menschen. Für Abid gab es eine enge Verbindung zwischen der Frage nach dem Sinn des Seins und der Hoffnung auf die Ewigkeit. Die Sehnsüchte des Menschen konnten durch diese Welt nicht gestillt werden. Selbst wenn er wieder in einer Beziehung mit seinem Schöpfer lebte. Durch die Beziehung zu Gott erhielten Zustand, Richtung und Ziel des Lebens zwar einen Sinn, doch wurde der Mensch weiter enttäuscht. Er spürte nach wie vor, dass diese Welt nicht alles sein konnte. Der Sinn des Daseins lag vermutlich in einer Dimension, die er in dieser Welt erahnen, jedoch nie in ihrer vollen Wirklichkeit erleben konnte. Abid musste erst gar nicht zu seinem Bücherregal gehen, um das entsprechende Zitat von C.S. Lewis, dem großartigen Philosophen und Schriftsteller, herauszusuchen. Ihm fiel es auch so ein. Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Auf einmal fügten sich alle Gedanken zusammen, die Abid sich bisher gemacht hatte. Die Gedanken um das verlorene Paradies. Die Fragen zu der Suche Gottes nach dem Menschen und das Verlangen des Menschen nach einem sinnerfüllten Leben. Alle diese Gedanken liefen darauf hinaus, dass Gott einen Weg finden musste, um eine Verbindung zwischen Gott und den Menschen zu schaffen. Nie und nimmer konnte der sündige Mensch bei seiner Suche Gott und somit den Sinn des Lebens finden.
Es brauchte einen Mittler, einen, der den Menschen von seiner Sündhaftigkeit befreite.
Dieser war die einzige Möglichkeit, dass der suchende Gott und der suchende Mensch sich finden konnten. Die einzige Möglichkeit, um Gott zu finden und die Sehnsucht im Herzen zu stillen, den Sinn zu finden und voller Hoffnung auf die Ewigkeit zu blicken. Wie könnte Gott einen Weg finden, dass er für den Menschen fassbar und verstehbar würde? Wie könnte Gott einen Weg finden, dass er den sündigen Menschen von seiner Schuld befreite und seine Scham bedeckte? Wie könnte Gott einen Weg finden, dass der Mensch ein Ziel hätte, auf das er sein Leben ausrichtete und somit Sinn im Leben fände? Abid blickte auf den Stall hinter seinem Haus, den er von seinem Fenster aus sehen konnte. Auf einmal wurden ihm viele Dinge klar. Er ging zu seinem Schreibtisch, griff ehrfürchtig nach seiner Schreibfeder und schrieb: Der Mensch sucht den Sinn und die Ewigkeit. Es gab nur einen, in dem Gottes Wesen und seine Liebe fassbar wurden. Es war Jesus, der von sich selbst sagte: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. In diesem Jesus fand der Mensch zu Gott und den Sinn des Lebens. Demütig öffnete Abid seine Bibel, begann zu lesen und betete den Gott an, mit dem er leben durfte.